Die Stadt Arnsberg präsentiert.
Das Leben soll oft besser sein.
Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland.
Wolken, Regen, Sonnenschein.
Der Podcast.
Und wer ist schon gern allein?
Herzlich willkommen.
Dein Thema
ist unser Thema.
Im heutigen Podcast geht es um das Thema LGBTQ. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich Marie aus der Selbsthilfegruppe Unity in Colorful Diversity aus Brilon.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du heute hier mitmachst. Ja, sicherlich werden unsere Zuhörer am ehesten hören wollen, was so deine Geschichte ist.
Ja, lieben gerne. Zu mir selber, ich bin 23 Jahre alt, eine Psychologiestudentin und habe mich schon relativ früh damit befassen müssen, wie es denn ist, sich im eigenen Körper falsch zu fühlen und irgendwie zu merken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das hat bei mir tatsächlich mit 9 Jahren schon angefangen. Und damals gab es kein Social Media, das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her. Und da hat man halt im Internet hin und her geguckt und da gab es noch nicht ganz so viele Foren. Und dann hat es tatsächlich das ein oder andere Jährchen gedauert, bis ich 16 Jahre alt war, bis ich dann wirklich auch dieses Wort Transgender gehört habe und dann auch wirklich wusste, okay, ich glaube, das könnte zu mir passen. Oder besser formuliert, ich habe eine Kurzdoku gesehen, knapp 10 Minuten war die lang und habe die dann am Ende meiner Mutter geschickt mit den Worten, genau das ist es. Und ja, so ist das ganze Thema dann ein bisschen mehr ins Rollen gekommen. Ich habe mir dann einen Therapeuten gesucht, beziehungsweise einen Psychiater, der mir dann durch diesen ganzen Weg ärztlich geholfen hat, weil für diesen Weg braucht man ganz, ganz viele verschiedene Sachen und man muss sehr große Hürden auf sich nehmen, um sich dem Geschlecht einfach anzunähern, in dem man sich wohlfühlt. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich mehrere Jahre, in Summe waren es 6 Jahre, eben beim Therapeuten war und dann angefangen habe mit, okay, wie funktioniert das denn? Ne? Ich hatte jetzt nicht so große, viel Erfahrung allgemein und habe dann halt rumrecherchiert, auch mit meinem Therapeuten damals zusammen. Und wir haben dann geguckt, ja, was kann man so machen? Und dann fing das erst an mit, ja, Hormone. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was braucht man für Sachen dafür? Was hat das für Risiken? Und dann hat mich mein Therapeut ein bisschen durchgeführt und dann haben wir zusammen ein bisschen geguckt und ich habe mich auch informiert. Und dann bin ich mit einem Schreiben von meinem Therapeuten zu einem Facharzt für Hormone gegangen und wurde da gut aufgeklärt und dann also ist erstmal dazu gekommen, dass gesagt wurde, okay, wir müssen erstmal bei dir quasi die Pubertät aufhalten und quasi in meinem speziellen Fall das männliche Geschlechtshormon Testosteron einfach runterfahren und wenn das runtergefahren ist, dann kann man mit dem gegengeschlechtlichen Hormon anfangen. Ja, und das ist dann auch so passiert und dann habe ich mich auch getraut, das Ganze in die Öffentlichkeit zu bringen. Das war dann Mitte 2020. Bin dann im Spanienurlaub das erste Mal als neue Person ins Leben auch wirklich reingegangen und habe mich da so ein bisschen ausgelebt und geguckt, wie das so ist, weil mich kennt da natürlich keiner. Und es waren tatsächlich nur 5 Tage Urlaub, aber die haben dazu gereicht, dass wir aus dem Urlaub dann wieder zurückgekommen sind. Und als ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Tag, ab heute ist es so, ich mache es öffentlich. Und ab da an ging es dann richtig los. Ne? Also ich habe quasi das öffentliche Outing mit den Hormonen zeitgleich angefangen. Und dann kamen noch diese ganzen anderen Sachen wie Namensänderungen, auch ein sehr spannendes Thema. Es kam Logopädie, besonders weil ich leider erst mit 19 Jahren angefangen habe und man es mir auch heute noch leicht stimmlich anhört. Oder anmerkt, dass da halt eben vielleicht ein paar Sachen anders sind als bei den meisten anderen. Nee, aber wie gesagt, und dann hat das alles angefangen, bin ich zur Logopädie gegangen, Sprachtraining, was kann man machen, wie kann man das machen. Das ging dann so ein knappes Jahr. Ich bin dann auch parallel mit dem öffentlichen Outing ins Fachabi gekommen, habe dann eine ganz neue Klasse gehabt, wo mich quasi nie vorher einer kannte mit meinem alten Namen, mit meiner alten Identität. Hat auch super geklappt. Ich war damals schon sehr, sehr offen, habe das offen behandelt und konnte auch da sehr, sehr viele Fragen schon klären, was für mich auch ein sehr großes Bedürfnis ist, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, einfach auch Aufklärungsarbeit zu leisten und zu schauen, dass man die Fragen von Außenstehenden einfach beantwortet, weil es leider überhaupt nicht großartig thematisiert wird, ob es jetzt in öffentlichen Medien ist. Obwohl man sagen muss, mittlerweile auf Social Media findet das Thema schon an Popularität, das stimmt schon. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, so im Privaten, dass da sehr viel Aufklärungsarbeit benötigt wird. Ja, genau. Und dann habe ich das während meiner Fachabi-Zeit, ich sag mal so, durchgezogen von Tag 1 an bis zum Schluss und bin jetzt heute hier mit geändertem Namen, mit einem hoffentlich einigermaßen guten weiblichen Erscheinungsbild. Ja, wie gesagt, Name wurde geändert, Hormone nehme ich jetzt schon seit 4 Jahren. Und 2021 war dann meine Entscheidung gefallen, dass ich doch auch gerne eine geschlechtsangleichende Operation machen möchte. Und wurde dann auch in Kombination mit meinem Therapeuten sehr gut beraten. Und wir haben geschaut, wie das funktioniert, was man dafür braucht. Eine ganz häufig gestellte Frage ist auch, ob das bezahlt wird von der Krankenkasse. Und ja, in meinem Fall wurde das tatsächlich auch bezahlt. Allerdings sind da natürlich sehr, sehr viele Kriterien dran geknüpft, die man halt vorher auch erstmal bewältigen muss, was die Krankenkasse alles so haben möchte. Unter anderem halt eben auch eine sehr gut ausformulierte Diagnose von einem Spezialisten. Und wenn der dann hinterher wirklich sagt, okay, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das in meinem Fall bei der Frau Biesel so ist, dann machen wir das auch. Und genau, so kam es dann dazu, dass dann die Krankenkasse nach so einem halben Jahr ungefähr gesagt hat, okay, wir zahlen das. Das ist noch sehr, sehr viel Glück gewesen bei mir, weil ich kenne auch besonders durch die Selbsthilfegruppe jetzt sehr, sehr viel andere Menschen, bei denen es halt einfach jahrelang dauert. Ne? Die haben nicht das Glück, dass es ein halbes Jahr dass sie ein halbes Jahr warten müssen und dann schon diese Kostenzusage bekommen von der Krankenkasse. Und das kann halt auch mal schnell 2-3 Jahre dauern. Genau, und dann bin ich mit dieser Kostenzusage halt eben ins Krankenhaus gegangen. Es gibt meines Wissensstandes nach 10 bis 15 Kliniken in Deutschland mittlerweile, die das anbieten. Ich war in Bayern in einer sehr schönen Klinik und ja, habe das dann da eingereicht und dann den Erstgesprächstermin bekommen und durfte dann erfahren, wie das dann so abläuft. Die haben sich dann um alles Weitere gekümmert und ja, dann hieß es warten. Ne? Ganz, ganz großes Thema, Leidensdruck auch. Man möchte das ja auch unbedingt machen. Man entscheidet sich ja nicht von heute auf morgen auf sowas. Und dann hatte ich Glück, dass eine Person abgesprungen ist und ich dann den Anruf erhalten habe und es hieß, Frau Biesel, möchten Sie in 1,5 Wochen zu uns kommen nach Bayern? Und ich war so, oh, 1,5 Wochen, das ist knackig, weil zwischen Anruf und dann OP-Termin war auch noch 1 Woche Urlaub geplant. Das bedeutet, ich bin quasi aus dem Urlaub gekommen und konnte meine Sachen eigentlich gepackt lassen, bin dann von da aus direkt nach München weitergegangen. Ja, aber das habe ich dann auch gemacht, ist jetzt wie gesagt mittlerweile über 3 Jahre her und kläre auch, was diesbezüglich angeht, sehr, sehr gerne auf, weil besonders auch von anderen transgeschlechtlichen Personen, die das halt eben noch nicht durchlaufen haben, so viele Fragen und so viel Unwissen und deswegen kläre ich auch ganz, ganz gerne auf und ist das auch für mich so ein persönliches Anliegen, warum ich halt eben auch diese Aufklärungsarbeit machen möchte, genau.
Ja.
Ja.
Wow, das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Lebensweg, wenn man das so sagen kann. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du schon mit 9 Jahren das für dich so klar hattest. Da würde ich tatsächlich gerne fragen, woran hast du das für dich ausgemacht?
Genau. Also es hat halt einfach angefangen damit, dass man gemerkt hat, okay, ich verhalte mich vielleicht ein bisschen untypisch. Ne? Ich meine, klar, Kinder sind trotzig und so, aber ich war sehr impulsiv, also außerordentlich impulsiv zum Beispiel. Und wo dann gesagt wurde, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Aber man wusste halt einfach nicht, was. Und dann werden zig Fehldiagnosen gestellt und ihr Kind könnte das haben und so. Und es war ein langer Weg, wie gesagt, bis ich das dann wirklich rausgefunden habe. Man hat es mir aber, wie gesagt, so ein bisschen auch angemerkt. Und das hat sich nicht darin geäußert, dass ich jetzt gesagt hatte, ich möchte ein Mädchen sein oder so, das nicht. Sondern es hat sich einfach darin geäußert, dass ich mich allgemein dem Leben gegenüber so ein bisschen trotzig verhalten habe. Ne? Alles Mögliche, was so kleine Jungs machen wollen, wollte ich nicht. Hat auch damit angefangen, dass ich nicht in die Schule gehen wollte. Nicht, weil ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich den Unterricht doof fand oder so, sondern einfach, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe in der Rolle, die ich quasi von der Gesellschaft bekommen habe. Ne? Und so verfestigte sich das dann über die weiterführende Schulzeit, wo ich dann auch immer mehr gemerkt habe, okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass das von Sekunde eins klar war, aber wie gesagt, ich habe gemerkt, so die Jungs gucken den Mädchen hinterher, weil die sie schön finden, und ich habe den Mädchen hinterher geguckt, weil ich gesagt habe, genau so möchte ich auch aussehen. Ne, lange, schöne Haare, was, Kleider, alles Mögliche. Dieses ganze stereotypische Mädchenhafte, habe ich gesagt, irgendwie ist es das. Ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es das. Und ja, es hat halt wirklich lange, lange gebraucht, bis ich dann halt eben diesen Begriff gehört habe, bis dann auch die Entscheidung gefallen ist. Ne? Und dazwischen war sehr, sehr viel Selbstgrübel. Was ist mit mir? Was stimmt nicht mit mir? Ja, und so ist das dann immer gekommen. Und deswegen kann ich auch wirklich nur speziell zu dem Thema raten, weil ich halt auch von außen ganz oft höre, ja, die Kinder, die werden beeinflusst und das ändert sich. Ja, natürlich, aber besonders wenn ein Kind sowas äußert, auch schon mit 10, 11 Jahren oder vielleicht noch jünger, sollte man das nicht abtun, sondern dem Kind Gehör schenken. Das heißt natürlich nicht direkt, dass es auch so ist, um Gottes Willen. Ich sehe das eher so als neutral und sage, okay, man muss das wirklich spezifisch abklären. Warum sagt ein Kind, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper? Das hat ganz verschiedene Gründe. Ich habe auch auch in der Selbsthilfegruppe und auch persönlich mitbekommen, dass es auch Fälle gibt, wo dann Traumata dazu geführt haben, dass halt einfach Personen sagen, ich möchte mein Körper abstoßen. Ja, und das muss dann sehr gut psychologisch ausgearbeitet werden, warum dieser Wunsch da ist, sich dem eigenen Körper nicht mehr angehörig zu fühlen. Und ja, aber bei mir war zum Glück alles gut. Ich habe eine relativ ruhige Kindheit durchgemacht, bin in einem sehr guten Elternhaus groß geworden. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Und so kam dann ja, so nach 3, 4 Monaten intensiven Therapiegespräch halt auch wirklich raus, okay, es ist auch wirklich diese Thematik.
Ja, wo du jetzt gerade als erstes gesagt hast, mit trotzig, da ist ja so ein Modethema, ohne dass ich es negativ sage, sondern weil es jetzt auch aktuell in der Gesellschaft ankommt, ADHS, denkt man ja erst bei Junge, wird impulsiv. Ist ja spannend, dass das quasi bei dir sozusagen das innere Unwohlsein eigentlich nur ausgedrückt hat. Körperbewusstsein, Akzeptanz ist ja dann wahrscheinlich in deiner Gruppe generell ein wichtiges Thema. Wo ich noch mal kurz zurück drauf gehen möchte, ist tatsächlich, du sagtest deine Eltern. Ja, wie hat dein Umfeld weiter und näher das so empfunden, als du gesagt hast, so, für mich ist jetzt klar, ich möchte was ändern? Oder vielleicht noch einen Schritt vorher, du sagtest, du hattest lauter Fehldiagnosen. Deine Eltern haben also quasi da schon einen Therapeuten aufgesucht oder Schulsozialarbeiter. Wie war das so? Wenn jetzt auch Eltern zuhören, die das vielleicht auch dann vielleicht den Weg auch abkürzen können.
Genau, also bei mir war das ein sehr langer Weg über Schulsozialarbeiter tatsächlich oder auch Familienhilfe war auch die erste Anlaufstelle, Familienhilfe. wo ich zu einem netten Herrn gegangen bin, der dann halt so ein bisschen spielerisch versucht hat, an meine Antworten zu kommen, warum ich denn so bin. Das hat überhaupt nicht geklappt. Das war der falsche Ansatz. Ich würde sagen, es hat vielleicht so ein bisschen daran gehapert an der Aufklärung, weil das Thema in der Familie ist nie aufgekommen, nicht weil wir irgendwie konservativ oder so sind, sondern halt einfach, weil wir uns damit nicht großartig beschäftigt haben. Meine Eltern sind, oder auch meine komplette Familie, was das angeht, ist zum Glück sehr liberal eingestellt. Aber es war halt einfach nie wirklich ein Gesprächsthema. Deswegen sollte man möglichst alles ausprobieren und auch mal ansprechen, was vielleicht zu so einer Impulsivität dazugehören könnte. Und dann kann natürlich auch das Unwohlsein ein Thema sein. Und vielleicht hätte man das bei mir abkürzen können, indem man gefragt hätte, hey, ist das vielleicht bei dir so? Fühlst du dich vielleicht in deinem Körper einfach unwohl? Und wenn ja, warum? Was hat das für Hintergründe? Vielleicht hätte man das so eher lösen können.
Ja, und wann war das für deine Eltern so klar? Wir gehen jetzt den Schritt zu einem Therapeuten.
Genau. Klar war es dann halt einfach, als gemerkt wurde, okay, Schulsozialarbeiter, es wird schwer. Das klappt nicht mehr. Ne? In der Schule wurden die Probleme dann leider Gottes auch größer. Weil ich mich halt einfach distanziert habe von diesen ganzen stereotypischen Rollenbilder. Und das merken Kinder, ganz klar. Ne? Dann ging es halt irgendwann so weit, dass leider auch Mobbing ein Thema in der Schule groß wurde. Ne? Und dann fing es halt an, ja, ich gehe erstmal nicht mehr zum Sportunterricht. Warum möchte mein Kind nicht mehr zum Sportunterricht? Da fing das dann halt langsam an, dass man halt einfach gemerkt hat, okay, andere Kinder merken das. Und gerade in so Situationen wie im Sportunterricht kam das dann sehr ausführlich zum Ausdruck von den anderen. Das ging dann tatsächlich so weit, dass ich auch gesagt habe, ich gehe irgendwann gar nicht mehr in die Schule. Und dann kam eine Rechnung vom Ordnungsamt, eine Strafrechnung, wo es dann hieß, ja, ihr Kind geht nicht in die Schule, jetzt müssen sie dafür bezahlen. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann sind wir halt eben zusammen zum Therapeuten gegangen. Und ich wollte beim ersten Termin erst gar nicht mit, weil ich sehr schüchtern war und sehr halt einfach introvertiert zu der Zeit. Und habe mich dann erst beim zweiten Termin getraut, mitzukommen. Und dann war die Thematik erstmal Schule. Dass man erstmal diese Thematik Schule wieder ins Laufen bekommt. Aber das war ja eigentlich nur ein Symptom von dem Beginn eines langen Prozesses. Dann ging erstmal Schule wieder. Es hat dann so ein knappes halbes Jahr bis Jahr gedauert, bis das Thema aufgearbeitet wurde. Bis dann gesagt wurde, okay, ich schaffe es wieder in die Schule zu gehen und das ist alles okay. Was mir auch geholfen hat, aber das Problem, das ursächliche Problem, das war immer noch offen. Und ich bin auch weiterhin noch zu diesem Therapeuten gegangen. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, es muss jetzt angesprochen werden. Das Thema muss halt einfach raus. Und es war ein Riesenproblem für mich, dieses Thema offen anzusprechen.
Wirklich. Also von dir innen,
ja, quasi. Von mir, Hürde. Genau, ein Riesenproblem. Ich habe es meinem Therapeuten über unzählige Umwege versucht mitzuteilen. Ich schreibe mir einen Zettel, knüll den zusammen und schiebe den einfach über diesen Tisch drüber und sage, hier, lesen Sie sich das mal bitte durch. Über Mama, helf mir irgendwie, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Bis dann um auch therapeutische Diagnosen zu stellen, ein Testkit bei mir gestellt wurde. In der Psychologie wird das gemacht, um Diagnosen zu stellen. Und da kam dann so eine typische Frage, fühlst du dich in deinem Körper wohl? Hatte eigentlich nichts mit der Thematik zu tun, sondern war halt einfach in diesem Kit mit drin. Und ich saß wirklich da und habe gesagt, wenn du da jetzt nicht die Wahrheit ankreuzt, dann vielleicht ist es irgendwann vorbei. Zu diesem Zeitpunkt war ich leider auch ziemlich stark in Depressionen drin. Und da dachte ich, auch wenn du das jetzt wirklich nicht ankreuzt, vielleicht gibt es dich in 2 Jahren nicht mehr. Ne? Ich habe mich dann getraut, das Richtige anzukreuzen. Diese Testkits, um Diagnosen zu stellen, wurden halt immer am Ende von der Therapiestunde ausgeteilt. Ich wusste quasi, ich gebe jetzt diesen Zettel wieder ab und beim nächsten Therapeutengespräch ist es dann soweit. Sehr, sehr viel Herzklopfen, sehr, sehr viel Herzklopfen. Und ja, genau, dann war ich halt eben die Woche darauf beim Therapeuten und dann haben wir halt auch darüber gesprochen, was ich auch sehr bewundernswert fand von der Methodik her, was ich auch selber für mich mitnehme, ist, dass mein Therapeut mich quasi indirekt gezwungen hat, es selber auszusprechen. Er hat gesagt, ich habe gesehen, das und das ist dabei rumgekommen, erzähl doch mal von dir. Und anhand von seinem Blick, von seiner Mimik, wusste ich ganz genau, dass er wusste, was mit mir ist, aber er wollte, dass ich es ausspreche. Einfach um halt auch eben mir diese Hürde zu nehmen, dass ich es auch wirklich mal gemacht habe und dass es mir in der Zukunft selber leichter fällt. Das fand ich sehr, sehr prägend. Und genau, so ist das dann quasi so ins Rollen gekommen.
Wovor hattest du denn Angst?
Das ist eine sehr gute Frage, einfach dieses Thema auszusprechen. Ich hatte das vorher, wie gesagt, nur ein einziges Mal meiner Mutter geschickt über WhatsApp und habe es auch nie wirklich direkt angesprochen. Das wurde dann erstmal so zur Kenntnis genommen. Das Gespräch wurde dann danach erstmal gesucht, nach diesem Therapeutengespräch. Aber ich hatte es einfach noch nie offen ausgesprochen. Und das war eben für mich eine sehr, sehr große Hürde. Warum genau, kann ich nicht sagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinem Therapeuten. Da waren schon ein, zwei Jahre Therapie vergangen, bis es halt wirklich zur Thematik wurde. Aber es fiel mir trotzdem ungeheuerlich schwer.
Und das hat dir aber gut getan.
Sehr, sehr gut, ja.
Ja, und dann hattest du ja gesagt, so nach deinem Urlaub, als du das so gemerkt hast, ich springe jetzt mal, wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich es richtig öffentlich, nicht nur in der Familie, weil in deiner Familie hat man ja gehört, die haben dich unterstützt.
Ja.
Ja, wie war es denn dann im Außen, wo du dann quasi Freunde und ja, das weitere Umfeld halt dann informiert hast, so sieht es jetzt bei mir aus?
Ja, genau. Also meine Familie hat das relativ gut aufgenommen. Was ich auch interessanterweise feststelle, ist, das ist so eine leichte Theorie, vielleicht verfasse ich dazu vielleicht auch nochmal eine Stellungnahme oder so im Studium, was ich jetzt noch habe, weil ich das sehr interessant finde, ist, so war das bei mir auch, dass wenn transgeschlechtliche Menschen speziell von männlich zu weiblich, ich sag mal, switchen oder in die Richtung eine Transition durchführen, dass dann eben bei Transfrauen die männlichen Familienmitglieder ein größeres Problem damit haben und bei Transmännern eher die weiblichen.
Mhm.
Eine These ist vielleicht von mir, dass man halt einfach auch sagt, ja, es ist vielleicht möglich, dass zwischen Töchter und Mütter einfach eine größere Bindung da ist, genauso wie bei Söhnen und bei Vätern. Und wenn dann halt eben diese Thematik kommt, okay, ich möchte aber vielleicht das andere Geschlecht einfach mal ausprobieren, wie das ist, dass dann halt eben die gleichgeschlechtlichen Familienmitglieder sagen, ja, okay, das verstehe ich aber jetzt irgendwie nicht, ne? Aber genau, so war das dann halt auch erstmal. Meine Mutter hat das gut aufgenommen, meine zwei männlichen Geschwister und mein Vater, die waren so, ja, okay, sehr interessant, war ein bisschen geschockt, aber um Gottes Willen auf gar keinen Fall dagegen abgeneigt oder so. Haben auch von Anfang an gesagt, wir unterstützen dich bei allem, was du machst, aber gib uns Zeit. Und ja, so viel zu meiner Familie und Freunde. Es war schwierig, wie gesagt, weil ich aufgrund der Thematik vorher schon in der Schule so ein paar kleine Probleme hatte. Haben sich auch Freundschaften vorher schon so ein bisschen auseinandergelebt. Und so bin ich dann quasi komplett auch ohne Freundschaften in die Transition reingegangen und habe dann erst wirklich Freunde gefunden und kennengelernt. Ich habe noch Kontakt zu dem einen oder anderen aus der vorherigen Zeit, aber das ist nur sporadisch. Also das ist jetzt keine enge Freundschaft oder so. Ich weiß von ein, zwei, die das okay finden. Ich weiß auch von vielen, die sagen, um Gottes Willen. Aber wirklich so einen Freundeskreis oder Freunde hatte ich zu der Zeit auch einfach.
Okay, also ja. Hat sich das jetzt quasi zum Positiven für dich wirklich, wo du für dich innerlich sozusagen den Schalter umgelegt hast, hat sich das im Außen noch geändert?
Ja.
Ja, du hattest eben auch gesagt, von wegen, es ist dir ein Bedürfnis, aufzuklären. Deswegen war dir ja auch das hier mitzumachen beim Podcast ja auch ein Grund. Ja, was möchtest du den Leuten so ein bisschen mitteilen, auch was das Thema Selbsthilfe betrifft? Weil du hast ja eine Gruppe gegründet im HSK. Das Thema gibt es noch nicht. oder gab es bis dahin noch nicht?
Ja, genau. Ich habe mich dann 2020, als das Ganze dann wirklich so ein bisschen ins Rollen kam, halt auch wirklich auf die Suche gemacht nach Selbsthilfe und habe dann feststellen müssen, dass es hier im Hochsauerlandkreis leider gar nichts zu der Thematik gibt. Bin dann damals außerhalb des HSK-Kreises ein bisschen auf Suche gegangen und habe mich dann da mal informiert, wie das so funktioniert mit der Selbsthilfe und habe dann damals gesagt, wenn das ganze Thema so ein bisschen durch ist, ich mit der Transition so weit, wie ich das selber für mich möchte, auch abgeschlossen habe und das ganze Prozedere durch bin, ich meine Schule gemacht habe, dass ich mich dann auch wirklich dazu aufraffe, das auch selber mal auszuprobieren. Und so kam es dann halt eben dazu, dass ich mich auch ein bisschen darüber informiert habe und dass ich dann sehr schnell zur Selbsthilfe-Kontaktstelle im Hochsauerlandkreis geführt wurde, beziehungsweise mich dann halt das Internet dahin geführt hat. Und ja, das ging dann super schnell, ne? Ich wurde sehr, sehr freundlich empfangen über E-Mail. Und dann wurde gesagt, komm doch einfach mal vorbei. Und dann quatschen wir aber, ne? Und dann bin ich vorbeigekommen und es hat direkt harmoniert. Alle waren super nett und freundlich. Und ich habe Unterstützung bekommen. Und es wurde mir gesagt, du musst das so und so machen und so funktioniert das. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bitte immer an uns. Genau, und so bin ich halt selber so ein bisschen in die Situation reingekommen, dann halt auch diese Selbsthilfegruppe zu gründen. Und bin erfreut, wie gut das wirklich funktioniert, ja.
Ja, wir haben ja beim ersten Treffen war es ja erstaunlich, was der Altersschnitt betrifft, weil wir von der Kontaktstelle haben ja tatsächlich gedacht, jetzt kommen voll die jungen Leute, das ist die erste junge Selbsthilfe im Sauerland. Und dann hatten wir ja so einen Schnitt von Ü60. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen bei euch relativiert, aber was kannst du so ein bisschen so über die Gruppe sagen? Ihr habt ja auch ein sehr breites Thema, du bist jetzt nicht nur Transgender. Wieso hast du dich so offen gemacht und wie ist das so bei euch?
Genau. Ich habe das erstens so offen gestaltet, weil ich auch gern anderen Menschen aus der LGBTQ-Community auch Stimme oder ermöglichen möchte, ihre Stimme frei nach außen zu tragen und auch über sich zu erzählen. Und weil ich halt auch eben gesehen habe, dass es auch, wenn man das ganze Transgender-Thema rauslässt, dass es da auch nicht wirklich viel Aufklärungsarbeit gibt und auch nicht wirklich viele Anlaufstellen hier in der Umgebung gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ey, pass auf, bevor das nur so eine reine Transgender-Gruppe ist, mache ich doch auch mal vielleicht was, was ein bisschen darüber hinausgeht und inkludiere auch andere Gruppen mit ein, andere Zielgruppen. Habe von Anfang an auch wirklich gesagt, wie du gerade schon schön erwähnt hast, das Alter spielt keine Rolle, weil es halt auch immer mehr jetzt vermehrt vorkommt, dass jetzt auch Ältere sagen, ey, ich fühle das schon jahrelang so, seit Jahrzehnten teilweise, aber ich konnte es nie ausleben, meistens dann wegen auch Familie und Gesellschaft. Und ja, so ist es dann halt eben dazu gekommen, dass ich zum einen gesagt habe, okay, wir machen das halt eben so offen. Und zum anderen, dass ich halt auch gesagt habe, jede Altersklasse ist bitte vertreten, weil ich halt auch selber gemerkt habe, als ich dann damals außerhalb des HSK-Kreises in Selbsthilfegruppen tätig war, dass da auch Menschen sind, die älter sind. Ne? Und ich habe da auch eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, mit der ich bis heute sehr eng im Kontakt stehe, die auch, ich sag mal, mittleres Alter hat, über 40 ist und auch den Weg erst mit Anfang 40 gegangen ist. Und da dachte ich mir, ich möchte so ein bisschen alle mit abholen, ne? Dass auch wirklich andere Gehör finden, dass sie auch mal von ihrer Geschichte erzählen dürfen.
Und wie läuft so ein Treffen bei euch ab?
Genau. Also wir sind jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr dabei, ganz allgemein zu der Thematik. Gegründet wurde das Ende November 2023, ist also noch relativ jung. Und wir machen das komplett offen. Also wir haben keine großen Regeln, kleine, so diese ganzen typischen Regeln. Man darf aussprechen, es gibt keine Beleidigung, jeder wird toleriert und so. Natürlich selbstverständlich, aber ansonsten ist das wirklich ein offener Treff, ne? Und es ist sehr oft so, dass einfach neue Personen mit hinzukommen und dann wird der Fokus so ein bisschen auf die neue Person gelegt. Was braucht die Person? weil die meisten natürlich auch zu uns kommen, um sich Informationen zu holen. Wie geht das? Wie geht das? Wie habt ihr das gemacht? Das ist ja auch sehr, sehr viel persönliche Information, die da ausgetauscht wird. Und deswegen sind wir bis jetzt so verblieben, dass wir uns einfach jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr halt treffen und dass das Thema komplett offen ist. Es gibt keine grobe Strukturierung, sondern die Thematik, die in den Raum geworfen wird, die wird ausdiskutiert und dann wird geguckt, wie man halt eben den Betroffenen helfen kann.
Ihr trefft euch ja im Ypsilon, mitten in Brilon. Das liegt ja schön zentral. Ist der Ort gut oder schlecht im Sinne von
Sichtbarkeit,
sag ich mal?
Genau, das war ja auch immer so ein Thema, ne? Das hatte ich dann, war dann natürlich auch beim ersten Gespräch mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Ja, wo machen wir das denn, ne? Weil wir sind hier im HSK, Bus und Bahn, ist schwierig. Besonders dann halt auch eben diese Zeiten 18.30 Uhr, da ist es dann nochmal deutlich schwieriger. Und dann war halt die Frage, Brilon oder Meschede? Und dann haben wir hin und her klamüsert und ich hatte sehr gute Kontakte zum Ypsilon in Brilon und habe dann da mal nett nachgefragt und die haben gesagt, wenn du das bei uns nicht machst, dann sind wir dir aber sauer. Ne? Also die haben halt wirklich gesagt, du musst zu uns kommen damit und dann ist es halt eben dazu gekommen, dass es in Brilon gegründet wurde. Und ja, das ist ja auch ein großes Thema, das merke ich halt eben auch, dass die Menschen aus wirklich dem kompletten HSK und auch darüber hinaus Kontakt zu mir suchen oder halt auch wirklich zur Gruppe. Ne? Wir haben unten Winterberg, Schmalenberg die Richtung, wir haben Marsberg, haben wir haben Meschede, wir haben auch Arnsberg, also wirklich komplett im HSK sind wir verstreut, auch Richtung Warstein, Soest die Richtung, hatten wir auch jemanden und ja, deswegen, es ist ein bisschen schwierig und tricky, so das Passende für jeden zu finden, aber ich glaube, mit Brilon ist es einigermaßen gut gelaufen, dass das so geklappt hat.
Mhm. Ja, was würdest du den Menschen sagen, die noch nicht in der Selbsthilfe sind?
Ja, besonders jetzt eben bei dieser Thematik ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg, um auch wirklich an Informationen zu kommen, um sich auszutauschen, um zu fragen, ey, wie war das bei dir? Wie war das bei dir? Besonders in der Transgender-Community ist das so, dass man sich Tipps holt, wo warst du, in welchem Krankenhaus, wie hat das bei dir funktioniert, bei welchen Ärzten, bei welchen Therapeuten. Und da ist die Selbsthilfe halt auch eben ein ganz, ganz großer Schlüsselfaktor, um halt eben an diese Informationen zu kommen.
Bei Informationen kann man ja auch sagen, ich frage Dr. Google. Ist Selbsthilfe noch mehr?
Ja, natürlich. Zum anderen ist es halt auch eben so, dass sehr, sehr viele Menschen, besonders halt auch junge Menschen, zu uns den Kontakt suchen und sagen, hey, ich suche auch soziale Kontakte einfach, Gleichgesinnte. Und mir geht es vielleicht auch psychisch nicht so gut. Das hat natürlich auch immer einen ganz, ganz großen Faktor damit drin. Ne? Das war ja bei mir nicht anders. Und dass dann speziell halt eben auch andere transgeschlechtliche Personen zu uns kommen und sagen, soziale Kontakte wären echt cool und lass doch mal treffen und einfach so eine Struktur aufzubauen im Leben, weil viele Menschen halt auch einfach durch diese fehlende Akzeptanz so ein bisschen aus ihrem Alltag rausbrechen, ne? Und das nicht mehr so gut schaffen, ihren Alltag auf die Reihe zu kriegen. Und da ist es dann halt wirklich auch gut, durch die Selbsthilfe in sozialen Kreisen wieder aufgenommen zu werden. Genau.
Ja, du nutzt die Selbsthilfe ja auch aktiv. Wir waren ja selber schon zusammen auf dem Familientag und auch auf anderen Veranstaltungen. Du hast ja mittlerweile eine ziemlich große Öffentlichkeit, auch vor allem im professionellen Bereich. Freut dich das?
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich halt eben auch selber Psychologie studiere und das Thema dann auch natürlich nochmal ein bisschen anders betrachte, war das für mich eigentlich schon von Anfang an klar, dass ich damit auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehe. Ne? Natürlich nicht militant, dass ich wirklich sage, du musst das akzeptieren, um Gottes Willen, nein. Aber ich will es natürlich auch niemandem aufzwingen, aber ich habe halt eben auch gemerkt, bei mir hat einfach gefehlt, dass ich keine Informationen dazu bekommen habe, ne? Und deswegen mache ich mich dafür auch stark, dass ich auch Öffentlichkeitsarbeit mache, dass mich auch andere Kontaktstellen anschreiben, anrufen und fragen, hey, kannst du mal zu uns kommen und wir reden mal ein bisschen und erzähl uns mal ein bisschen von deiner Geschichte. Wie können wir das offener und inklusiver gestalten? Und ja, deswegen ist mir das auch nochmal so ein besonderes Herzensthema.
Was möchtest du den Zuhörern noch sagen?
Ja, also was ich wirklich sagen möchte, ist Gesondertheit in dieser ganzen LGBTQ-Thematik. Lasst euch nicht unterkriegen. Sucht wirklich auch die Anlaufstellen nach außen hin und auch an Familienangehörige und auch Freunde. Nehmt eure Mitmenschen wirklich wahr und ernst. Und ich bin so, so froh, dass speziell bei mir meine Familie so offen mit mir umgegangen ist, dass ich quasi so ein bisschen auf die schiefe Bahn abgedriftet bin, aber halt früh genug diese Kurve wieder bekommen habe, um wieder auf der geraden Linie zu laufen, ne? Und das ist halt bei sehr, sehr vielen anderen leider überhaupt nicht so. Und deswegen hört euch einander zu, zollt euch Respekt, fragt immer, wie es dem anderen geht. Und findet auch wirklich eben diesen Weg in die Selbsthilfe, auch als Angehöriger. Ne? Meine Mutter hat auch gesagt, wenn irgendwann ein Elternteil dich anschreibt oder so und die möchten vielleicht nur unter Eltern miteinander reden, schick sie an mich weiter. Ne? Ich kann auch von mir aus einfach ein bisschen was erzählen. Und deswegen, egal ob betroffen oder Angehörige oder so, traut euch auch wirklich ein bisschen euch zu informieren, in die Selbsthilfe zu kommen und stellt alles an Fragen, was ihr habt. Das Thema ist mit so vielen Fragen verbunden und besonders, wenn man dann nicht viel damit zu tun hat und dann heißt es auf einmal, oh, mein Kind hat das. Ne? Man sagt immer so, ja, wenn andere das haben, das ist auch voll okay. Und wenn das eigene Kind dann aber hat, dann um Gottes Willen. Ne? Und deswegen wirklich diesen Schritt machen, auch erstmal nicht wirklich von Person zu Person im persönlichen Rahmen, sondern auch gerne erstmal über Telefon, über E-Mail oder so, auch wirklich diesen Schritt gehen und von mir aus auch erstmal anonym bleiben, ist ja auch vollkommen okay und sich halt einfach trauen, Hilfe zu suchen, das ist ein sehr, sehr großer Faktor.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg noch viele, viele schöne Momente.
Vielen lieben Dank.
Und ja, danke auch an die Zuhörer.
Vielen Dank fürs Mithören und Dranbleiben auch an unsere Zuhörer. Dies war ein Podcast der Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland. Ich bin Viktoria Krohn. Mehr zu dem Thema und allen Themen rund um die Selbsthilfe sowie alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr unter unserem Podcast oder online unter selbsthilfe@arnsberg.de. sowie telefonisch unter 02932 201 2270. Wir freuen uns über jede Frage und Anregung.
Das Leben soll oft besser sein. Wolken, Regen, Sonnenschein. Und wer ist schon gern allein? Dein Thema. Thema.